Ich wollte Ihnen gerne zuerst die Themen vorstellen, durch die ich Sie hier führen möchte. Was ist biologische Kriegsführung? Ich möchte Ihnen gerne einen kurzen historischen Überblick geben. Und dann werden wir uns anschauen, wie sich diese Technologie über die Jahre hinweg entwickelt hat. Und dann kommen wir vielleicht zu einem der Schlüsselabschnitte, nämlich was sind biologische Waffen? Welche biologischen Waffen kennen wir? Und was ist wo ist Ihr Nutzen? Und dann komme ich zu den Kontrollsystemen, das Verbot der Produktion oder des Besitzes solcher Waffen, welche Systeme es gibt. Zentrales Thema dieser Konferenz, darüber werde ich natürlich auch sprechen, über das Konzept der Technologie. Das war jetzt keine Biowaffe. Also werden wir das Konzept der Technologie und der dualen Verwendung, doppelten Verwendung noch ein bisschen erweitern. Wir werden über Technologietransfer sprechen und auf der Grundlage dieser Einsichten möchte ich dann einige Gedanken mit Ihnen teilen darüber, wie man vielleicht die Kontrollsysteme biologischer Waffen stärken und unterstützen kann. Zuerst möchte ich Ihnen gerne eine Definition der biologischen Kriegsführung geben. Ich denke, es versteht sich ja, dass unter biologischer Kriegsführung man die Verwendung lebender Organismen versteht. Aber wenn ich Sie jetzt nehmen würde und Sie als Projektil benutzen würde, das ich auf jemand anders draufwerfe, um den anderen zu verletzen, dann wäre das auch biologische Kriegsführung, streng genommen. Eine Definition, die man ableitet aus der technischen Literatur der Konvention über biologische Waffen, ist die folgende. Und ich werde die jetzt vorlesen. Also biologische Kriegsführung beinhaltet die Anwendung krankheitsverursachender Organismen oder Toxine. Das sind giftige Substanzen, die durch lebende Organismen produziert wurden oder auch ihre synthetisch hergestellten Gegenstücke. Und die Nutzung dieser krankheitsverursachenden Organismen und Toxine richtet sich gegen Menschen, Tiere oder Pflanzen zu feindlichen Zwecken. Also Grund dieser feindlichen Zwecke, das ist natürlich wichtig. Denn wenn man ein organisches Pflanzenbekämpfungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel benutzt, dann ist das natürlich keine biologische Kriegsführung. Mit der Entwicklung in der Biotechnologie, in ihren verschiedenen Facetten, hat sich eine solche Definition allerdings als zu eng herausgestellt. Vor allen Dingen, da es neue Kategorien von Substanzen und Agenzien gibt, die entwickelt wurden, die wichtigsten wahrscheinlich, die mit der größten potenziellen Anwendung für biologische Kriegsführung sind die Peptide und andere Bioregulatoren. Da komme ich später noch drauf zurück. Eine weitere Frage, die sich stellt, und darauf werde ich später auch noch zu sprechen kommen, sind antimaterielle Agenzien. Das heißt, biologische Substanzen, die sich gegen tote, unbelebte Objekte richten. Darum geht es also. Wo liegt nun die Bedrohung bei der biologischen Kriegsführung? Man spricht ja sehr viel darüber, es wird in der Presse diskutiert. Das meiste, ich kann Ihnen versichern, 90% von dem, was Sie in der Presse lesen, ist Übertreibung. Grenzt schon an Hysterie und hat nichts zu tun damit, von dem ich glaube, dass es wirklich die Bedrohung durch biologische Kriegsführung ist. Ich würde die Bedrohung in zwei Hauptbestandteile unterteilen. Das erste ist die Weiterverbreitung als Bedrohung und das zweite die Bedrohung durch technologische Entwicklung. Das sind potenzielle Bedrohungen von Dingen, die in der Zukunft geschehen könnten. Was die Weiterverbreitung betrifft, da gibt es zwei neue Dimensionen. Das erste sind die bestehenden Sorgen und Bedrohungen, die wir haben bezüglich einiger Länder. Größte Sorge in der Vergangenheit, für einige Jahrzehnte, waren das biologische Waffenprogramm in der früheren Sowjetunion und selbst heute in Russland sind wir nicht sicher, ob man dieses Programm gestoppt hat. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Ein anderes Land mit absoluter Sicherheit, wo absolut sicher ein Biowaffenprogramm besteht, ist der Irak. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, dass der Irak sich weigert, Inspektoren von internationalen Organisationen, Sicherheitsrat, auf der Grundlage von Sicherheitsratresolutionen zuzulassen. Und der Iran unternimmt das schier Unmögliche, seine Biowaffen zu verstecken. Die Frage ist, warum? Der zweite Aspekt der Proliferation, der Weiterverbreitung sind neue Erwerbsprogramme. Und ich glaube, die größte Sorge besteht hier auch im Nahen Osten. Denn die Konfrontation geht weiter und einige Länder, einige Regimes sehen solche Waffen als Möglichkeit, besonders um ein Gegenstück zu schaffen gegen die angenommenen Atomwaffen in Israel. Ein drittes Spektrum sind die neuen Akteure. Da denke ich an Terrorismus. Unsere Erfahrung, zum Beispiel 94, 95 in Japan, da wurde Sarin, das Nervengas, freigesetzt. 1994 und 1995 dann in der U-Bahn in Tokio. Wir wissen, dass hier auch, dass diese Akteure auch Biowaffen untersucht haben. Und es ist relativ einfach, die Substanzen selbst, die Mikroben, die Viren zu züchten. Sie zu verbreiten, ist allerdings eine große technologische Herausforderung. Und dabei sind sie bislang gescheitert. Technologische Entwicklungen, zweiter Aspekt. Da haben wir zwei sehr verschiedene Prozesse, die vor sich gehen. Das erste sind Produktverbesserungen, das heißt neue Substanzen, neue Arten von Substanzen, die möglicherweise als Folge der Biotechnologie hervorkommen. Gleichzeitig jemand, der in den Biotechnologielaboren arbeitet, kann natürlich auch nicht Substanzen zu nicht friedlichen Zwecken entwickeln. Wenn sowas in der Zukunft passiert, kommen wir in eine Situation, wo zum Beispiel ein Staat eventuell das Monopol auf etwas haben könnte. Und in einer solchen Situation muss man die Waffe wahrscheinlich noch nicht mal anwenden. Allein die Bedrohung, die Androhung der Anwendung dieser Waffe würde wahrscheinlich zu den gewünschten Zielen führen. Produktverbesserung kann es auch bei neuen Liefersystemen geben. Die Substanzen bleiben vielleicht die gleichen, aber man kann die Verbreitung dieser Substanzen methodisch besser gestalten. Einige dieser Elemente des Fortschritts, den wir in der Vergangenheit gesehen haben, sind zum Beispiel auf der Grundlage von Forschung in den Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg. Da ging es um Aerosole, um Sprays. Sie haben also Partikel. Diese Partikel müssen die richtige Größe haben. Sie müssen in die Lunge eindringen können. Im Zweiten Weltkrieg wurde diese Technologie entwickelt. Man hat also versucht, ein Maximum an Partikeln in der richtigen Größe zu entwickeln. Im zivilen Bereich gibt es auch Forschung und Verbesserungen. Das sind hauptsächlich prozessmethodische Verbesserungen. Da sehen wir zum Beispiel Forschungstechniken und Produktionstechniken. Bei den Forschungstechniken geht es um die Methode, wie Forscher vorangehen bei der Sequenzierung des menschlichen Genomprojekts. Zum Beispiel, wenn man die Geschichte dieses Genomprojekts verfolgt hat, dann erinnern Sie sich vielleicht daran, dass der Anfang sehr, sehr langsam war und dann hat es sich plötzlich ungeheuer beschleunigt. Man hat neue Techniken, neue Prozesse zur Verfügung gehabt. In den Laboren gibt es also schrittweise Verbesserungen, aber jede dieser Verbesserungen kann zu einer erheblichen Beschleunigung und Verbesserung der Produktion führen. Produktionstechniken, da ist es ähnlich. Wahrscheinlich eine der größten Verbesserungen bei den Produktionstechniken in der jüngsten Zeit, in den letzten Jahrzehnten, war die Einführung von Computern. Man hat also nicht nur die Möglichkeit, verschiedene Fermente in Batterien zusammenzubringen, sondern man kann die Produktion in 24-Stunden-Zyklen durchführen. Die Batterien wurden größer und die Qualität wurde besser, da der Fermentierer auch besser kalibriert werden konnte durch Computer. Also gibt es das Element der Prozessoptimierung. Verschiedene dieser Aspekte werde ich gleich noch ansprechen. Jetzt möchte ich Ihnen gerne einen kurzen historischen Überblick geben. Ich glaube, der Punkt, der mir am meisten am Herzen liegt, ist, dass zu unterschiedlichen Zeiten die Menschen verschiedene Auffassungen davon hatten, was eine Krankheit ist. Das Wichtige, was man dabei im Sinn behalten muss, selbst heute noch, ist die Art, wie wir Krankheiten sehen, ein soziales Konstrukt unserer Zeit. Das Wichtigste dabei ist, egal wie sie das Umfeld konstruieren, in dem eine Krankheit auftritt, die Menschen haben immer Möglichkeiten gefunden, die Nutzung zu feindlichen Zwecken zu maximieren. Das ist also nichts Neues, über das wir sprechen. Eines der wahrscheinlich kritischsten Elemente in der Geschichte der biologischen Kriegsführung ist die Tatsache, dass, ich glaube, bis zum Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch bis zum Vietnamkrieg, in jeder Schlacht, in jedem Konflikt mehr Soldaten an Krankheiten gestorben sind als an Folgen aus Schlachten, aus Kämpfen. Also waren Krankheiten immer eine große Sorge in Armeen, in der ganzen Geschichte schon. Das zweite Element bei diesem historischen Überblick, der wichtig ist, ist, dass bis zum Ende des 19. Jahrhunderts es eigentlich kein Verständnis dafür gab, was eine Krankheit war, was zu Krankheiten führte, wie Krankheiten sich weiter verbreiteten. Wenn wir also zurückgehen in die Antike, die griechische Zivilisation und andere, das allgemeine Verständnis von Krankheiten war miasmatisch. Das sind diese Geschichte der schlechten Ausdünstungen, Dämpfe, die es im Umfeld gibt. Und wenn man diese Dämpfe in den Körper eindringen, dann infiziert man sich. Das ist natürlich nicht effizient für biologische Kriegsführung, wie wir sie verstehen. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass es Anstrengungen gab, Truppen in bestimmte Bereiche zu führen, von denen man wusste, dass es dort diese schlechten oder üblen Dämpfe oder Dünste gab, und zwar zu bestimmten Zeiten im Jahr. Zum Beispiel die Belagerung von Syrakus in Sizilien, 14 vor Christus. In zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Verteidiger, also die Syrakuser, haben diese die Griechen in die Sümpfe geleitet oder gedrängt, und was dann dazu führte, dass die Griechen krank wurden, demoralisiert und sich später zurückzogen von der Insel. Das sieht man allerdings nicht als biologische Kriegsführung an. Aber es zeigt doch, dass die Menschen eine gewisse Auffassung von Krankheit hatten und dass sie diese Auffassung auch zu militärischen Zwecken nutzen konnten. Eine zweite Phase beim Verständnis der Krankheit war das, was ich die Umweltverschmutzung nennen würde. Das ist also nichts etwas, was in der Natur einfach so vorkommt, sondern man kann eine Krankheit selbst hervorrufen auf verschiedene Möglichkeiten, durch verschiedene Möglichkeiten. Man weiß nicht wie, aber man wusste, dass Leichen oder Kadaver nicht gut waren. Sie fangen irgendwann an zu stinken, fangen irgendwann an, sehr unangenehm auszusehen. Also nimmt man zum Beispiel Tierkadaver oder selbst menschliche Leichen und wirft die in Brunnen oder in Wasserversorgungsbecken. Und dann kann dieses Wasser natürlich niemand mehr trinken. Das war eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, wie man dieses Verständnis in die Praxis umgesetzt hat, war einfach die Katapultierung von Leichen oder Tierkadavern in belagerte Städte. Das kann man natürlich nicht beweisen, dafür gibt es keine Belege, aber das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, eine Erklärung, wie sich die Pest im Mittelalter verbreitet hat. Zum Beispiel die Belagerung von Kaffa auf der Krim. Da haben die Mongolen Leichen in diese Stadt hinein katapultiert, und Genueser sind aus der Stadt heraus geflohen. Wir können also rekonstruieren, wie die Krankheit sich schrittweise von einem Ort zum anderen verbreitet hat. Erst im Mittelmeerraum und dann im restlichen Europa. Das war also der Bereich Umweltverschmutzung. Und die nächste Phase ist das, was im 18. Jahrhundert und später auch bis zum Ersten Weltkrieg geschehen ist. Man hat erkannt, dass Krankheit in der Tat ein ungesunder körperlicher Zustand ist. Das heißt, man weiß, dass es nicht irgendwas in der Umwelt ist, sondern etwas, was im Körper ist. Und sobald man das weiß, Kann man zum Beispiel Objekte benutzen, die sich im direkten Umfeld kranker Menschen befinden? Man weiß, die sind infiziert und man kann sie weiter verbreiten. Das ist zum Beispiel mit den Indianern, mit den amerikanischen Ureinwohnern geschehen. Zum Beispiel die 1763, die Belagerung von Fort Pitt, die Pocken sind da ausgebrochen. Die Decken und andere Geschenke wurden den Ureinwohnern Amerikas präsentiert und die waren natürlich sehr viel weniger immun gegen solche Krankheiten als Europäer. Und viele Stämme wurden dadurch in kürzester Zeit völlig ausgelöscht. Und vieles, was ich Ihnen jetzt erzählen möchte, geht um duale Nutzung, doppelte Nutzung, zivile und militärische Nutzung von Substanzen. Aber hier mit diesem wachsenden Verständnis von Krankheit als ungesundem körperlichen Zustand, da sieht man schon, dass das Wissen, das existiert, um Menschen zu helfen, zu überleben, also Epidemien zu überleben, genutzt wird, um Epidemien zu feindlichen Zwecken hervorzurufen. Das ist ein Übergang, den man sehr einfach vollziehen kann. In diesem gleichen Zeitraum, Ende des 18. Jahrhunderts, hatte man ja dieses neue Verständnis und dadurch sahen wir auch die ersten Impfungen, zufällig gegen die Pocken. Im Westen ging man mit den Pocken zuerst durch Impfung um. Also man hat Körperflüssigkeit von Menschen genommen, die einen leichten Fall von Pocken hatten, hat sie dann anderen Menschen eingeimpft, in der Hoffnung, dass man auch dann einen leichten Anflug von Pocken entwickeln würde und danach gegen die schwereren Anfälle immun wäre. Man hat dadurch dann auch die Kuhpocken gefunden. Das können Menschen bekommen, ist aber nicht tödlich. Und sobald man diese Verbindung hergestellt hatte, konnte man Körperflüssigkeiten von jemandem, der Kuhpocken hatte, entnehmen und andere Menschen damit impfen. Das ist allerdings keine biologische Kriegsführung. Das hat aber einen anderen Vorteil bei der biologischen Kriegsführung herbeigeführt. Denn die Pocken waren eine Art Geißel für die Armee in der damaligen Zeit. Und jemand, der geimpft war, der hatte einen Vorteil gegenüber denen, die nicht geimpft waren. Denn wenn man geimpfte Soldaten hatte, hat man einfach eine widerstandsfähigere und stärkere Armee. Von hier aus können wir eigentlich direkt zum Ersten Weltkrieg kommen. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurden die grundlegenden bakteriellen Krankheiten isoliert und in Laboren behandelt. Viruskrankheiten hatte man bereits entdeckt, aber noch nicht zu Ende studiert. Parasitäre Krankheiten wurden studiert und es gab einfach ein besseres Verständnis darüber, wie sich Krankheiten verbreiteten. Das führte zu einer besseren Prophylaxe, einer besseren Krankheitsvorsorge, selbst so etwas Einfaches wie Händewaschen. Das war im 19. Jahrhundert eine große Sache und das hatte große Auswirkungen. Genauso wie Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel Impfungen, wurden entdeckt und verbessert. Diese Einsichten wurden auch zu feindlichen Zwecken zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg verwendet. Da muss ich sagen, dass Deutschland da eine führende Rolle eingenommen hatte, zum Beispiel Kulturen von Tierkrankheiten. Da ging es nicht um Handlungen gegen Menschen, sondern die gegen Tiere gerichtet waren. Einige Kulturen wurden 1915 in die Vereinigten Staaten geschmuggelt. Die Vereinigten Staaten waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Krieg eingetreten. Es kam in Geheimlabore der deutschen Mission in Washington. Und dann haben deutsche Spione und amerikanische Kollaborateure sich zu Häfen begeben, wo Vieh angeliefert wurde, das die Amerikaner nach Europa geschickt haben. Zum Beispiel, man hat immer noch Pferde benutzt, um Kutschen zu ziehen, etc. Es war nicht alles so mechanisiert. Kühe waren wichtig als Nahrungsmittel. Lieferanten für die Armeen. Also haben die versucht, wurde versucht, diese Tiere so zu töten. Das ist auch, hat auch funktioniert, allerdings auf viel zu geringer Ebene. Es hatte keine Auswirkungen auf den Krieg. In der Literatur findet man vielleicht auch einige andere Anspielungen durch die Alliierten. Allerdings sind diese Vorwürfe nicht belegt. Etwas anderes, was eine große Auswirkung hatte auf die Auffassung der Krankheit und die Gefahren, die Krankheiten als Waffe entwickeln können. Die Menschen haben sich diese Krankheiten nicht als Waffe vorgestellt. Aber was ist nun, wenn der Feind eine solche Waffe gegen mich nutzt? Das war für viele Länder eigentlich die Begründung, Forschung einzuleiten in biologischer Kriegsführung. 1918 gab es die Epidemie der spanischen Grippe, die ungefähr 20 Millionen Menschen umgebracht hat. Und das waren weit mehr als alle, die durch kriegerische Handlungen in diesem Krieg umgekommen sind. Also etwas, was in dieser Zeit eine große Auswirkung hatte. Und später gab es Gerüchte, und wir wissen auch jetzt, dass es belegte Tatsachen sind, die Verwendung biologischer Kriegsführungssubstanzen für Sabotage. Es gab die Grippewelle, aber in der Zeit zwischen den Kriegen entwickelte sich das technologische Wissen. Was die Forschung aber angetrieben hat, ganz besonders in Frankreich, in Großbritannien und Kanada, waren falsche Nachrichten, dass Deutschland ein Biowaffenprogramm hätte. Man hat in der U-Bahn in Paris, in der Metro, Versuche durchgeführt, und es hat zu einigen größeren Programmen in Frankreich und Großbritannien geführt. Im Zweiten Weltkrieg ging das weiter, und das war eigentlich ein Hauptantrieb für die Vereinigten Staaten, mit dem größten Biowaffenprogramm jemals anzufangen, 1942. Kanada und Großbritannien haben sich dem angeschlossen. Es gab eine trilaterale Zusammenarbeit, um Waffen zu entwickeln, um Substanzen zu untersuchen, welche die vielversprechendsten sein könnten, und dann am Ende, um zu einer gemeinsamen Produktion zu kommen. Die Vereinigten Staaten waren da sehr interessant, denn Feinde konnten alleine durch die große Entfernung die USA nur sehr schwer erreichen. Das war also für die Produktion sehr interessant. 1945 endete der Krieg. Es gab allerdings keine Entwicklung von Biowaffen, außer relativ primitive Waffen, die Milzbrand bei Vieh hervorrufen könnten. Die Idee war, das als Rache zu nutzen oder als Vergeltungsschlag, falls Deutschland mit Biowaffen anfangen sollte. Es war Kriegsführung gegen Tiere, nicht gegen Menschen. In Nazi-Deutschland gab es kein koordiniertes Programm. Es gab keine koordinierte Entwicklung solcher Waffen. Was wir aus der Literatur wissen, ist, dass es einen Befehl von Hitler gab, keine Biowaffen, kein Programm zur biologischen Kriegsführung zu entwickeln. Hitler hatte da seine eigenen Vorstellungen. Man sah also einige isolierte Programme in einigen Instituten, aber die haben sich nie untereinander koordiniert. Also ist da in Nazi-Deutschland nichts vor sich gegangen. Das einzige Land, das biologische Kriegsführungssubstanzen dann auch verwendet hat, war Japan, und zwar in den 1930ern in China. Da gab es ein großes Forschungs- und Entwicklungsprogramm bei Substanzen und Verbreitungssystemen, und wahrscheinlich der schrecklichste Aspekt davon war, dass man Menschenversuche angestellt hat und dass die Menschen, die infiziert wurden, sich einer Vivisektion unterziehen mussten, also einer Lebendsektion. Und das wurde an Menschen vorgenommen, die bereits todkrank waren. Verwendung war gegen Russen und Chinesen hauptsächlich. Eine der größten Tragödien dabei waren, dass die Amerikaner dachten, dass biologische Kriegsführung eine ganz tolle Sache sei. Und so bekamen die japanischen Kriegsverbrecher Immunität, damit die Amerikaner die Ergebnisse dieser Menschenversuche verwenden konnten, was sich allerdings als nutzlos herausstellte. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die meisten Länder in Forschung und Entwicklung für defensive Zwecke engagiert. In den Vereinigten Staaten gab es ein großes Programm. Man hat sich mit verschiedenen Substanzen, Verbreitungssystemen, Bomben auch, bis hin zu Raketen, Spray, Tanks und so weiter beschäftigt. Das amerikanische Programm endete allerdings 1969. Das war Präsident Richard Nixon. Und nach dieser Entscheidung wurden die Waffenlager zerstört. Es war wahrscheinlich eine Tat, die wesentlich dazu beigetragen hat, dass man zur Konvention über biologische und toxische Waffen 1972 kommen konnte. In der Sowjetunion war es ganz anders. Dort gab es ein Programm, das sich nach 1972 in der Tat nach der Konvention beschleunigt hat. Hat sich beschleunigt. Und auch erweitert. Das Programm hat sich ganz enorm erweitert. Zehntausende von Menschen wurden in verschiedenen Forschungsinstituten im ganzen Land einbezogen. Da haben sich die mit genetischer Manipulierung von Pathogenen beschäftigt, um die Qualität zu verbessern, um die auch eventuell resistent gegen die Antibiotika im Westen zu sein. Zum Beispiel der Milzbrandstamm. Strang 832 wurde entwickelt 1979 in Jekaterinburg. Dann wurden auch taktische und strategische Kapazitäten entwickelt, hauptsächlich zur Benutzung auf dem Schlachtfeld, Angriff von Städten in Europa und auch in den Vereinigten Staaten. Ich muss sagen, die meiste Zeit, in der ich mich mit chemischer und biologischer Kriegsführung beschäftigt habe, ist es doch überraschend, dass ich erst kürzlich herausgefunden habe, wie groß dieses Programm war, was für Waffen alles überlegt wurden. Ich habe gehört, ich dachte, das waren Gerüchte, dass selbst Biowaffen, Projektile für ballistische Raketen, entwickelt wurde, strategische Bomber für biologische Kriegsführung. Aber selbst Ende der 1980er gab es eine ganze Anzahl SS-18 Interkontinentalraketen. Das sind die mit 10 Atomsprengköpfen. Einige davon wurden beiseite gelegt, damit jeder der 10 Sprengköpfe mit Anthrax gefüllt werden konnte. Und diese Raketen konnten jederzeit abgefeuert werden. Die Sowjets hatten 20 Tonnen Anthrax, das jederzeit genutzt werden konnte, und es wurde auch jedes Jahr neu aufgefüllt und erneuert. Und diese Substanzen konnten sehr gut gelagert werden. Also jedes Jahr wurden diese 20 Tonnen erneuert. Das Programm wurde weitergeführt mindestens bis Ende der 80er Jahre, und wir wissen nicht genau, ob das Programm nun beendet wurde. Forschung und Entwicklung könnten immer noch weitergeführt werden. Das ist wirklich ein großes Problem der zivilen Kontrolle über das Militär. Das Militär ist unabhängig und forscht weiter und entzieht sich jeder zivilen Kontrolle, wahrscheinlich noch zum heutigen Tage. Andere Sorgen, die wir haben: Irak. Wir wissen nicht, was der Irak hat. Das könnte eine ganze Menge sein, aber kein Vergleich mit dem, was ich eben zur Sowjetunion, zu Russland gesagt habe. Und ein anderes Land, das noch ein Programm hatte, war Südafrika. Dieses Programm ist allerdings eher atypisch. Hier wurden einige Waffen entwickelt, einige Substanzen für Hinrichtungen. Man hat sich auch mit Anthrax beschäftigt, als Substanz in für Zigaretten oder Nahrungsmittel. Also wenn jemand so eine Zigarette rauchen würde, würde er dann an der tödlichen Dosis sterben. Dann wurde auch Cholera für den Krieg in Rhodesien, Simbabwe, benutzt, aber die Auswirkungen waren eigentlich nicht so signifikant. Menschen sind gestorben, es waren allerdings immer nur Einzelpersonen. Natürlich immer dramatische Fälle, aber was einen militärischen Vorteil durch Biowaffen angeht, war das nicht der Fall. Wenn wir uns diese Geschichte jetzt anschauen, können wir zusammenfassen, welche Methoden kann man verwenden oder wozu kann man Biowaffen verwenden? Wie ich sagte, in Südafrika Hinrichtung. Man kann eine Einzelperson hinrichten oder töten. Menschen. Es gibt einige Geschichten, die sich fast wie James Bond-Geschichten anhören, aber da gibt es zum Beispiel eine Waffe, die gegen das Bein von jemandem gedrückt werden kann, dann dringt die Substanz in das Bein des Menschen ein, verbreitet sich im Körper und der Mensch stirbt. Die zweite Verwendung wäre militärische Nutzung gegen Menschen. Darüber habe ich eigentlich eben gerade gesprochen. Hier müssen wir einen Unterschied machen zwischen strategischer Nutzung, die massive Bereiche abdeckt und besonders sich gegen die Zivilbevölkerung richtet, oder taktische Nutzung auf dem Schlachtfeld. Der andere Unterschied, den man machen kann, ist zwischen tödlich, das heißt mit der Absicht, Menschen zu töten, oder außer Kraft setzen, das heißt, es Menschen unmöglich zu machen, für eine gewisse Zeit zu funktionieren oder zu agieren. Um Ihnen da ein Beispiel zu geben, Diphtherie, kennen Sie ja. Wenn man Diphtherie in einer Truppe verbreitet, dann können Sie sich sicherlich vorstellen, dass die in den nächsten paar Stunden auf dem Schlachtfeld nicht verwendbar sind. Und man kann mit seinem konventionellen Angriff einfach weitermachen, weil die gegnerische Truppe geschwächt ist. Wie wir es im Fall des Ersten Weltkriegs gesehen haben, kann man es gegen Vieh verwenden, gegen Pflanzen. Das hatte man sich im Zweiten Weltkrieg auch überlegt, besonders für den Fall, dass Japan einmarschiert werden würde. Die Amerikaner hatten vor, Reisfelder anzugreifen, damit eben dem Gegner die Nahrung entzogen wird. Und dann gibt es noch die militärische Verwendung gegenüber Material. Noch ein Punkt, den ich hier in diesem Kontext gerne ansprechen wollte. Sie haben es wahrscheinlich bemerkt, dass ich dieses böse Wort noch nicht verwendet habe. Das sind diese Massenvernichtungswaffen, Waffen zur Massenvernichtung. Viele dieser biologischen Waffen sind eigentlich keine Massenvernichtungswaffen. Und ich glaube, wenn man diesen Terminus Massenvernichtung nutzen würde, dann verschleiert man eigentlich die viel wahrscheinlichere Nutzung von Biowaffen. Denn selbst in der Zukunft ist die Verwendung gegenüber Menschen nicht Hauptziel, sondern Biowaffen richten sich eher gegen Vieh, Pflanzen und Material. Das ist jetzt etwas, was man wahrscheinlich besser auf einem Dia sehen würde, aber die ergänzen die Substanzen, die liste ich Ihnen hier gerade auf: Bakterien, Viren, Pilze, Rickettsia. Das sind mikroskopisch kleine Substanzen, die Typhus zum Beispiel hervorrufen, Toxine. Das sind eigentlich chemische Produkte, aber sie gehören auch zu den biologischen Waffen, werden oft darunter geführt, weil sie durch lebende Organismen produziert werden. Zum Beispiel Schlangengift. Aber in militärischen Begriffen denken wir an Botulin, an Saxitoxin, Mykotoxine, die Sie vielleicht kennen im Kontext mit Südostasien. Und die neue Kategorie, die Bioregulatoren. Ein Bioregulator ist eine chemische Zusammensetzung, die im Körper das zentrale Nervensystem steuert. Bioregulatoren funktionieren folgendermaßen. Sie also regulieren, wie bereits gesagt, den Transport oder Transfer von Impulsen. Wenn man also die Menge der Substanz erhöht, eine Überdosis gibt, dann bricht das zentrale Nervensystem vollkommen zusammen, kann nicht mehr funktionieren und es kann einen Menschen sogar töten. Das heißt, es funktioniert sehr ähnlich wie Nervensubstanzen. Verabreichung Verbreitungssysteme. Da gibt es zum Beispiel Insekten und Tiere, die Pest, zum Beispiel Ratten tragen die Pest. Dann gibt es den Floh, der die Ratte beißt. Der Floh beißt dann den Menschen. Und die Bakterien werden übertragen. Das sind also tierische Vektoren. Dann gibt es die traditionellen Waffen, Sprühsysteme, Bomben, ballistische Raketen. Aber wichtiger für die Zukunft ist vielleicht, dass die Waffensysteme essentiell eigentlich die gleichen bleiben. Eine Bombe bleibt auch immer eine Bombe. Eine Rakete ist und bleibt eine Rakete. Gleiches gilt für Sprühsysteme. Aber die Art und Weise, wie die Substanz in den Körper eindringt, wird verbessert. Das passiert hauptsächlich durch Krebsforschung, wo eine ganze Reihe Chemotherapien und anderer Medikamente entwickelt wird. Und Sie wissen ja alle, dass Chemotherapie sehr üble Nebeneffekte, Nebenwirkungen hat. Das greift andere Zellen an als die, die man eigentlich erreichen will. Also kann man seine Chemotherapie auf die Krankheitszellen konzentrieren. Oder wenn man die Medikamente auf den Genstrang, der den Krebs begründet, konzentrieren kann, dann hätte man die Nebenwirkungen nicht. Das heißt, die Medikamente wären viel effizienter. Das kann man für militärische Zwecke übersetzen. Wenn man die Substanzen so in den Körper einführen kann, dass sie Teil eines Gens betreffen, dann kann man die genetischen Eigenschaften eines Menschen verändern. Wenn Sie zum Beispiel in der Lage sind, diesen Teil Ihres genetischen Aufbaus zu verändern, den Sie zum Beispiel einen Schwarzen, der Sie zum Beispiel begründet, dass Sie schwarz sind oder dass Sie weiße Haare sind, dann können Sie diese Art Menschen eliminieren. Das ist eigentlich jetzt noch Science Fiction, aber theoretisch gibt es die Möglichkeit. Die Techniken gibt es noch nicht, aber wenn wir 20, 30 Jahre vorausdenken, dann wäre das sicherlich möglich, dass es eine Realität wird. Und das müssen wir so früh wie möglich, am besten jetzt, vermeiden. Das ist ein kurzer Überblick darüber, wie biologische Kriegsführung sich über die Jahre entwickelt hat und wie die neuen Technologien da hereinkommen. Die Frage ist, können wir solche Entwicklungen steuern? Wir können Regierungen nicht steuern oder kontrollieren, die mit biologischen Waffen experimentieren. Es sind eigentlich nur einige. Es gibt auch einige Konventionen. Die ersten, die ich da erwähnen würde, sind 1899 und 1907, die Konvention von Den Haag, die Verwendung von Gift verbietet. Damals hieß wurden viele Krankheiten noch so verstanden, dass sie durch Gift begründet waren. Das heißt, im ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhunderts hat man diese Konvention angewendet. Der nächste Vertrag 1925, das Genfer Protokoll, das verboten hat, dass die Ver eigentlich wäre die erste Verwendung chemischer und biologischer Waffen verboten hat. Die polnische Delegation hatte da die weise Voraussicht, dass man die biologischen Waffen einschließt. Und dann machen wir einen großen Sprung nach 1972. Also einen großen Sprung nach 1972, biologische und Toxinwaffenkonvention, die die Entwicklung, Produktion, den Besitz biologischer Waffen verbietet. Interessant ist dabei aber, dass kein explizites Verbot der Verwendung in diesem Vertrag steht. Aber das liegt am Genfer Protokoll. Heute versteht man das so, dass die Verwendung auch dadurch abgedeckt ist. Und dann haben wir die Konvention über chemische Waffen 1993, die auch Toxine und Peptide abdeckt. Wenn wir uns jetzt die jüngsten Verträge anschauen, also die beiden von 1972 und 1993, dann sehen Sie sicherlich unmittelbar, dass es Millionen von krankheitsverursachende Gifte, Substanzen, giftiger Substanzen gibt. Wie kann man die kontrollieren? Eine Liste aufzustellen, wird wenig helfen. Denken Sie an die Grippe. Die Grippe verändert sich jedes Jahr. Wie kann man da das Grippevirus auf diese Liste schreiben? Also wie man damit umgehen möchte, ist durch allgemeine Zweckkriterien, die entwickelt werden. 1933 gab es den ersten Entwurf zu einer Abrüstungskonvention und ich glaube, dieser Mensch, der diese Kriterien zum ersten Mal erwähnt hat, war ein absolutes Genie. Also es sind Zweckkriterien, Betonung auf Zweck. Diese Kriterien verbieten keine Substanz, weil es eine chemische Substanz ist. Anthrax wird nicht verboten. Aber verboten wird der Zweck, zu dem diese chemischen oder biologischen Substanzen angewendet werden können. Also nicht die Gegenstände selbst werden verboten, sondern die Zwecke, zu denen sie verwendet werden. Natürlich werden Sie mich sicherlich fragen, eine biologische Waffe, eine chemische Waffe, wenn man die nicht verbietet, was verbietet man denn dann? Die Überlegung dahinter ist, dass man Objekte hat, Gegenstände hat, die keinen anderen Zweck haben als chemische Waffe oder biologische Waffe. Und dadurch sind die Gegenstände verboten unter der Konvention. Da sind ja chemische und biologische Waffen verboten. Also nur um diese allgemeinen Zweckkriterien zu verstehen, das ist nämlich der Schlüsselfaktor beim Versuch einer Kontrolle biologischer Waffen in der Zukunft, ungeachtet technologischer Entwicklungen. Nur etwas Technisches, in der Konvention über biologische und toxische Waffen, Artikel 1, und in der Chemiewaffenkonvention finden Sie das in Artikeln 2 und 6. Also, diese allgemeinen Zweckkriterien sind zentrales Element. Wie passt das nun zu unserem Verständnis der Technologie? Die meisten von uns werden wahrscheinlich sofort an Technologie als Objekte, als Gegenstände denken. Das ist allerdings ein altes Verständnis von Technologie. Technologie heute deckt etwas sehr viel Breiteres ab. Da gehören einige Komponenten dazu. Es gibt Materialien, Gegenstände, das sind Objekte, natürlich. Eine Maschine ist Technologie, das ist ein Gegenstand. Aber dazu gehört auch das Kapital, diesen Gegenstand zu entwickeln. Dazu gehören Wissen, Fähigkeiten. Man muss wissen, wie man eine solche Maschine herstellt. Wenn man ein Problem hat, muss man wissen, wie man dieses Problem auch löst und wie technologische Einsichten angewendet werden. Man muss wissen, wie man den Gegenstand betreibt, wie man den Gegenstand entwirft. Und sobald dieser Gegenstand nun erschaffen wurde, braucht man Prinzipien, um die Forschung, Entwicklung und Produktionsprozesse in den Griff zu bekommen. Das heißt, die Technologie ist alles das zusammen. Wir denken daran, eigentlich an etwas, das all diese Komponenten abdeckt. Wenn wir nun also von Material und Gegenständen sprechen und Kapital, dann ist das das, was wir die greifbaren Dinge nennen, also das, was wir anfassen können, das, was wir sehen können. Das andere sind das Wissen, die Fähigkeiten, die Prozesse und Systeme. Das sind die nicht greifbaren Dinge. Ich kann nicht sagen, man kann sie nicht kontrollieren, aber man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht anfassen. Und dann bei der biologischen Kriegsführung ist das Kernproblem nicht die Kontrolle der Substanzen, sondern die Kontrolle dieser nicht greifbaren Dinge, Wissen, Daten, Informationen und so weiter. So, jetzt da wir diese Idee erweitert haben der Technologie, kommen wir zum Konzept der dualen Verwendung der Technologie.
Fast alles, wenn nicht wirklich alles, lässt sich in der Natur auf zweierlei Weise verwenden. Bei chemischen Waffen geht es bis zu einem gewissen Punkt, in dem man dann aber bestimmte Wirkstoffe entwickelt, wie zum Beispiel Sarin, Tabun, VX und so weiter. Dann werden diese Stoffe nur für diesen Zweck genutzt. Da gibt es also nicht die Doppelbenutzung. Die Bomben, die benutzt werden, um diese Wirkstoffe zu verbreiten, werden nur zu diesem Zweck entwickelt. Und bei biologischen Waffen ist es fast so, dass man bis zum Ende immer dieses Problem hat, dass man Dual Use, dass man für zweierlei Zwecke, doppelte Zwecke die Techniken anwenden kann. Das heißt also für zivile Zwecke wie auch für militärische Zwecke. Diese Zweifach-Anwendungsmöglichkeit gibt es heute, es ist was sehr zeitnahes, oder das Potenzial besteht auch für die Zukunft. Das heißt also, dieser Begriff bedeutet, dass auch das Potenzial noch besteht. Und ich glaube, das ist also die größere Bedrohung, auch bei dem gegenwärtigen Waffenlager, dass das Potenzial im biochemischen Sektor für die Zukunft Schwierigkeiten bedeuten kann. Gegenwärtig gibt es legitime Anwendungen, aber man kann das Potenzial nutzen, um es vielleicht mal militärisch anwenden zu können, wenn es auch heute eine zivile Anwendung erfährt. Also diese Eigenschaften, diese doppelte Anwendungsmöglichkeit, diese zweifache Anwendungsmöglichkeit macht es so schwierig, das zu kontrollieren. Die zivilen Anwendungsmöglichkeiten sind ja sehr legitim. Im Bereich der Landwirtschaft zum Beispiel, im medizinischen Bereich, im Gesundheitssektor, im Alltag. Ich glaube nicht, dass wir der Biotechnologie ausweichen können heutzutage. Aber aufgrund der zentralen Rolle auch in der Entwicklung von Ländern, von Entwicklungsländern, nimmt es eine so zentrale Stelle ein und es wird dann sehr schwierig in weiteren Stadien das dann noch zu kontrollieren. Das heißt also, man wird dann zu politischen, ethischen Fragestellen kommen, wenn man also den Entwicklungsländern sagt, ihr schafft hier ein Monopol, das geht so nicht, wir wollen es nicht weitergeben. Oder wenn man aus Gesundheitsgründen zum Beispiel einem asiatischen Land, einem afrikanischen Land, wo eine Epidemie besteht zum Beispiel und man hat die Biotechnologie, weil man aus Sicherheitsgründen das aber nicht weitergeben will, wo sind dann die ethischen Lösungen? Da sterben Menschen, mehr Menschen sterben an den Erkrankungen als an den biologischen Waffen. Das ist also die Krux heutzutage. Wie kann man diese Widersprüche lösen? So, und jetzt komme ich zu etwas, was nicht sehr weit verbreitet angenommen wird, auch nicht in meinem Projekt, aber hier nur meine Meinung dazu. Und zwar ist die Fragestellung wie folgt. Werden wir diese Eigenschaften der Doppelnutzung so sehen, dass diese Technik intrinsisch mannigfaltig eingesetzt werden kann? Ist es intrinsisch, also wirklich Wesen dieser Technik, oder ist es nur eine zusätzliche Eigenschaft, die diese Technik unter bestimmten Bedingungen dann erhält? Die Antwort darauf natürlich hat eine Einwirkung auf die Waffeneindämmung, denn man muss erstmal Objekte kontrollieren können. Wenn, dann muss man alle Objekte, die beitragen können zu der Schaffung einer biologischen Waffe, kontrolliert werden. Und in den USA zum Beispiel 1993 hat der Verteidigungsminister das zum Ausdruck gebracht, als ein Journalist sagte, ist denn auch mein Bleistift nun Teil dieser Dinge, die somit kontrolliert werden müssen? Und er sagte, ja, ich weiß nicht. Aber wenn dies nur eine Eigenschaft ist, dieser Technik, dann kann das natürlich dementsprechend kontrolliert werden. Und Sie können sich höchstwahrscheinlich jetzt schon vorstellen, was meine Interpretation ist, nämlich letztere. Ich glaube nicht, man kommt sehr weit. Es wird immer den Vorwurf der Weiterverbreitung geben. Das wird einen nicht weiterführen. Aber der Ansatz, dass man sagt, diese Technik hat gewisse Attribute, die dann dazu führen, dass man die Technik auch militärisch einsetzen kann. Und dass man sich darauf konzentriert, auf den Zweck, für den die Technik eingesetzt wird. Wenn man also für zivile Zwecke etwas nutzt und dann umwandelt für militärische Zwecke, dann ist das Potenzial da, dieses Objekts, und zwar liegt es an dieser Umwandlung für militärische Zwecke. Und das wird dann verboten durch das Abkommen. Es ist also, als Beispiel mal, Sie haben ein Messer in der Küche, ein Küchenmesser. In der ersten Version hieß es, dass dieses Messer nun eine Bedrohung darstellt unter allen Umständen, denn es kann jemand im Haushalt damit umgebracht werden. In zweiterem Ansatz würde man sagen, dass das Küchenmesser nicht eine Bedrohung darstellt, wenn man es zum Kochen benutzt oder wenn es in der Schublade liegt. Wenn ich aber nun wütend bin und aufgebracht bin und ich dieses Messer in der Hand führe, dann sind das die Umstände, die dazu führen können, dass dieses Messer zur Bedrohung wird. Ich kann dieses Messer dann gegen jemanden wenden. Das sind also die Umstände, die man dann im Griff haben will. Also nochmal zur Metapher. Sie sollten nun vielleicht versuchen zu verhindern, dass ich so aufgebracht werde, dass ich das Küchenmesser dann benutze, so ähnlich wie eben auch zum Beispiel man den Schusswaffenbesitz reguliert. Nun zu einer kleinen grafischen Darstellung. Wenn man eine gewisse Technik hat und sie ist entwickelt worden, konstruiert worden für zivile Zwecke, also das ist eine Technik, die nur für eine Stimmung benutzt wird. Und